Wir wollen jetzt zusammen ein Gedicht von Audre Lorde anhören, wo viel von dem, was sie bis jetzt uns erzählt hat, darin verarbeitet ist. Sie sagt dazu, es beruhe auf einer Begegnung, auf etwas, was ihr in den Strassen von New York passiert ist. Es heisst «Frauen in Wut».
Poem for women in rage. A killing summer heat wraps up the city, emptied of all who are not bound to stay. A black woman waits for a white woman, leans against the railing in the Upper West Side street. At intermission, the distant sounds of Broadway dim to lulling until I can hear the voice of sparrows. Like a promise, I await the woman I love, our slice of time, the place beyond this city's pain. In the corner phone booth, a woman, glassed in by reflections of the street between us, her white face dangles, a tapestry of disaster seen through a veneer of order. Her mouth, drawn like an ill-used road map to eyes without core, a bottled heart, the impeccable credentials of old pain. The veneer cracks open. Hate launches through the glaze into my afternoon. Our eyes touch like hot wire. And the street snaps into nightmare. A woman with white eyes is clutching a bottle of Fleischmann's gin, is fumbling at her waistband, is pulling a butcher knife from her ragged pants, her hand arcs backward, you black bitch. The heavy blade spins out toward me, slow motion. Years of fury surge upward like a wall. I do not hear it clatter to the pavement at my feet. A gear of ancient nightmare churns, swift and familiar dread and silence, but this time I am awake. Released, I smile. Now, this time is my turn. I bend to the knife, my eyes blood drumming. Across the street, my lover's voice, the only moving sound within white heat. Don't touch it. I straighten, weaken, then start down again, hungry for resolution, simple as anger, and so close to hand. My fingers reach for the familiar blade, the known grip of wood against my palm. Oh, I have held it to the whetstone a thousand nights for this. Escorting fury through my sleep like a cherished friend, to wake in the stink of rage beside the sleek white face of love. The keen steel of a dreamt knife sparks home from the wetted edge like a tortured shriek between my lover's voice and the gray spinning, a choice of pain or fury. Slashing across judgment like a crimson scar, I could open her up to my anger with a point sharpened upon love. In the deathland, my lover's voice fades like the roar of a train derailed on the other side of a river. Every white woman's face I love and distrust is upon it. Eating green grapes from a paper bag, marking yellow exam books tucked into a manila folder, orderly as the last thought before death. I throw the switch. Through screams of crumpled steel, I search the wreckage for a ticket of hatred, my lover's voice calling a knife at her throat. In this steaming aisle of the dead, I am weeping to learn the name of those streets my feet have worn thin with running, and why they will never serve me, nor ever lead me home. Don't touch it, she cries. I straighten myself. In confusion, a drunken woman is running away down the west side street. My lover's voice moves me to a shadowy clearing. Corralled in fantasy, the woman with white eyes has vanished to become her own nightmare. A French butcher knife hangs in my house, love's token. I remember this knife. It carved its message into my sleeping. She only read its warning written upon my face.
Gedicht für Frauen in Wut. Die Stadt ist umhüllt von Mörderhitze und leer von allen, die nicht bleiben müssen. Eine schwarze Frau wartet auf eine weiße Frau, lehnt gegen ein Geländer an der Upper West Side Street. Von Mal zu Mal schwinden die fernen Geräusche vom Broadway zu einem Murmeln, bis ich die Spatzen chilpen hören kann. Wie eine Verheißung erwarte ich die Frau, die ich liebe. Unser Stück von der Zeit, einen Platz jenseits der Qual der Stadt. Eine Frau in der Telefonzelle an der Ecke, umglast von Widerspiegelungen der Straße zwischen uns. Ihr weißes Gesicht schwankt, ein Gobelin aus erlebtem Unheil, sichtbar durch die Verkleidung aus Ordnung. Ihr Mund, gezogen wie eine strapazierte Straßenkarte, bis zu den Augen ohne Blick. Ein verkorktes Herz, unfehlbares Zeugnis alten Schmerzes. Die Verkleidung bricht auf, Hass schießt durch das Glas in meinen Nachmittag. Unsere Augen berühren sich wie elektrische Drähte und die Straße kippt um in einen Albtraum. Eine Frau umklammert mit weißen Augen eine Flasche Fleischmann's Gin, fummelt am Gürtel, zieht ein Messer aus abgetragener Hose. Ihre Hand holt aus, schwarze Schlampe. Die schwere Klinge schleudert mir entgegen in Zeitlupe. Jahre der Wut erheben sich wie eine Mauer. Ich höre es nicht auf das Pflaster zu meinen Füßen klirren. Ein Mühlrad uralter Angst wirbelt rasend in vertrautem Schauder und Schweigen. Doch diesmal bin ich wach, befreit. Ich lächle, jetzt. Diesmal bin ich am Zug. Ich bücke mich nach dem Messer, Blut dröhnt in den Ohren. Über die Straße die Stimme meiner Geliebten, der einzig bewegte Laut in weißer Hitze. Fass es nicht an! Ich erhebe mich, werde schwach, bücke mich wieder und giere nach einer Entscheidung, einfach wie Wut und zum Greifen nah. Meine Finger tasten nach der vertrauten Klinge, der Holzgriff meiner Hand bekannt. Ich hielt sie an den Schleifstein in tausend Nächten vor dem, die Wut durch meinen Traum geleitend wie eine geliebte Freundin, um im Gestank des Zorns zu erwachen, neben dem schlafbleichen Antlitz der Liebsten. Der glatte Stahl des geträumten Messers sprüht scharf an der Kante des Schleifsteins mit gequältem Schrei. Zwischen der Stimme meiner Geliebten und dem grauen Taumel schneidet die Wahl zwischen Schmerz und Wut durch das Urteil wie eine purpurne Narbe. Ich könnte sie öffnen für meinen Zorn,
mit einer Spitze an Liebe geschärft. Im Todesland verhallt meiner geliebten Stimme, wie das Getöse eines entgleisten Zuges am anderen Ufer des Flusses. Das Gesicht jeder weißen Frau, das ich liebe und dem ich misstraue, ist dabei. Grüne Trauben aus einer Papiertüte essend, gelbe Klausurhefte zensierend in einer Kladde, gründlich wie der letzte Gedanke vor dem Tod, stelle ich die Weiche. In dem Kreischen berstenden Stahls durchsuche ich den Schrott nach einem Ticket für Hass. Meiner geliebten Stimme ruft, ein Messer an ihrer Kehle. In diesem dampfenden Todesgang weinte ich, um die Namen dieser Straßen zu lernen und weshalb sie mir niemals dienen, noch mich nach Hause führen, habe ich mir die Füße abgelaufen. »Fass es nicht an!« schreit sie. Ich erhebe mich, verwirrt, läuft eine Betrunkene davon über die Westside Street. Meiner geliebten Stimme bringt mich zu einer schattigen Lichtung. In Hirngespinste verstrickt, ist die Frau mit den weißen Augen verschwunden, ihr eigener Albtraum zu werden. Ein scharfes Schlachtmesser hängt in meinem Haus, Zeichen der Liebe. Ich denke an dieses Messer. Es schnitt seine Botschaft in meinen Schlaf. Sie las allein seine Warnung, geschrieben auf meinem Gesicht.
Viel von der politischen Arbeit in den letzten Jahren von Audre Lorde ist den Frauen in Südafrika gewidmet. Den Frauen dort und ihrem Kampf gegen die Apartheid. Wie sie ihre Privilegien diesen Frauen zur Verfügung stellt, hat sie uns in der Lesung vorgeführt.
What does our women's power mean to our sisters in Soweto? women who bury half of all the children they bear before those children reach the age of one. South Africa is a country that has the highest standard of living for white South Africans of any country in the world, and that includes Switzerland. But while we are sitting here, six black South African children will starve to death. That does not include the black children who are burned to death, run over, stabbed, tortured, killed. As I spoke before, we are all very privileged. How we translate that privilege as women to other women of the world is something that our children will hold us accountable for.
Was heisst unsere Frauenkraft für unsere Schwester in Soweto, fragt sie uns an der Lesung. Frauen, die die Hälfte von ihren Kindern begraben, bevor sie ein Jahr alt sind. Südafrika habe den höchsten Lebensstandard für weisse Südafrikaner von der ganzen Welt, höher noch als die Schweizer. Aber während wir da sitzen, während dieser 2 Stunden Lesung, würden 6 schwarze Kinder in Südafrika verhungern. Und das beinhaltet nicht die Kinder, die verbrennen, überfahren werden, erstochen werden, gefoltert oder sonst getötet werden. Wie vorher gesagt, sind wir alle sehr privilegiert. Wie wir diese Privilegien einsetzen für andere Frauen, für andere Menschen in dieser Welt, dafür werden uns unsere Kinder mal Rechenschaft verlangen. Sie hat dann erzählt, wie ihr Weg ist, ihre Privilegien zu teilen mit diesen Frauen. Sie haben mit 6 anderen Frauen in den USA eine Organisation gegründet, das heisst SISA, das heisst Sisterhood in Support of Sisters in South Africa, also Schwesterschaft in der Unterstützung für Schwestern in Südafrika. Die Organisation hat 2 Ziele. Erstens einmal Aufklärungsarbeit, dann durch Pressezensur und durch das langsam Ermüden, kommen viele Nachrichten nicht mehr aus Südafrika und viele Leute sind nicht informiert. Und so versuchen sie durch Flugblätter, durch eben das immer wieder erwähnen, eine Gegenaufklärung zu leisten. Die andere Art ist Geld sammeln. Es gibt 2 Organisationen in Südafrika, die sie unterstützen mit dem Geld. Das eine sind Mugabe Trust, das ist eine Organisation, die Geld dann weitergibt. Das andere sind Tsamani Soweto Sisters. Tsamani Soweto Sisters sind Frauen, ein Frauenkollektiv in Soweto. Es sind viele Mütter dabei, die ihre Kinder verloren haben in den Aufstand von 1976. Die Frauen unterrichten Leute unterrichten in Soweto, andere Frauen. Sie machen Quilts, sie machen Aufklärungsarbeit in Südafrika, in Soweto selber machen. Die 2 Organisationen unterstützen sie mit ihrem Geld. Sie hat dann auch am Ende der Lesung haben sie Körbe herumgegeben und es sind, glaube ich, über 2'000 Franken zusammengekommen, die dann nach Südafrika gehen. Auch Frauen können die Organisation unterstützen. In ihren Büchern sind jeweils Spendenkonto angegeben für die Organisationen. Als nächstes wird sie ein Gedicht lesen, wo Frauen in Südafrika gewidmet ist, Frauen, die sie getroffen hat. Sie sagt, das sind Frauen, die sehr stark waren. Und in dem Gedicht kommt unter anderem auch Amanda Tithi vor. Das war eine Sutu-Kriegerkönigin aus dem letzten Jahrhundert. Sutu sind, ist ein Stamm, der heute noch in Lesotho wohnt. Das ist ein unabhängiges Land, das aber ganz von Südafrika umgeben ist. Und der Amanda Tithi hat ihren Stamm lange Zeit erfolgreich geführt. Frauen in Waffen heißt das Gedicht.
Sisters in Arms. The edge of our bed was a wide grid where your 15-year-old daughter was hanging, guts sprung on police wheels, a cablegram nailed to the wood next to a map of the Western Reserve. I could not return with you to bury the body, reconstruct your nightly cardboards against the seeping Transvaal cold. I could not plant the other limpet mine against a wall at the railroad station, nor carry either of your souls back from the river in a calabash upon my head. So I bought you a ticket to Durban on my American Express, and we lay together in the first light of a new season. Now, clearing roughage from my autumn garden, cow sorrel, overgrown rocket gone to seed, I reach for the taste of today. The New York Times finally mentions your country. A half-page story of the first white South African killed in the unrest. Not of black children massacred at Sebokeng, 6-year-olds imprisoned for threatening the state. Not of Thabo Sebeko, first grader, in his own blood, on his grandmother's parlor floor, Joyce, 9, trying to crawl to him, shitting through her navel. Not of a 3-week-old infant, nameless, lost under the burned beds of Tembisha. My hand comes down like a brown vice over the marigolds. Reckless through despair, we were 2 black women touching our flame, and we left our dead behind us. I hovered you, Rose, the last ritual of healing. It is spring, you whispered. I sold the ticket for guns and sulfur. I leave for home tomorrow. And wherever I touch you, I lick cold from my fingers, taste rage like salt from the lips of a woman who has killed too often to forget and carries each death in her eyes. Your mouth, a parting orchid. Someday you will come to my country and we will fight side by side. Keys jingle in the door, ajar, threatening. Whatever is coming belongs here. I reach for your sweetness, but silence explodes like a pregnant belly into my face, a vomit of nevers. Manthatizi turns away from the cloth. Her daughters-in-law are dying. The baby drools milk from her breast. She hands him, half asleep, to his sisters, dresses again for war, knowing the men will follow. In the intricate Masau twilights, quick, sad, vital, she maps the next day's battles, dreams of Durban, sometimes visions, the deep rye song of beach pebbles, Running after the sea. Running after the sea.
Schwestern in Waffen. Unsere Bettkante war ein breites Gitter. Deine 15-jährige Tochter hing daran. Die Dame geplatzt unter Polizistenrädern. Ans Holz genagelt ein Telegramm. Daneben die Landkarte vom Westreservat. Ich konnte nicht mit dir kommen, den Leichnam bestatten und die Kartons aufrichten zur Nacht gegen die schleichende Kälte Transvaals. Ich konnte die andere Haftmine nicht an einer Bahnhofsmauer befestigen und keine eurer Seelen in einer Kalebasse auf meinem Kopf forttragen zum Fluss. Darum kaufte ich dir ein Ticket nach Durban mit meiner American Express Card und wir lagen beisammen im ersten Licht einer neuen Zeit. Nun beim Zusammenkehren des toten Laubs in meinem herbstlichen Garten, wo die Dotterblume steinüberwuchert in Samen schießt, erfasse ich den Heute-Geschmack. Die New York Times erwähnt endlich dein Land, ein Halbseitenbericht über den ersten Südafrikaner, weiß, bei den Unruhen getötet, nicht von schwarzen Kindern, massakriert bei Sebokeng, nicht von Thabo Sibeko, Erstklässler in seinem Blut auf seiner Großmutter Dielenboden und der neunjährigen Joyce, die zu ihm kriechen will, durch ihren Nabel scheißt. Nicht von dem namenlosen Säugling, verloren unter Tembisas verbrannten Beeten. Wie ein brauner Schraubstock senkt sich meine Hand über Totenblumen, rücksichtslos in Verzweiflung. Zwei schwarze Frauen berührten wir unsere Flamme und ließen unsere Toten hinter uns. Ich schwankte, du erhobst dich, das letzte Heilungsritual. Es ist Frühling, hast du geflüstert. Ich habe das Ticket gekauft für Gewehre und Pulver. Ich gehe morgen nach Hause. Und wo ich dich berühre, lecke ich Kälte von meinen Fingern, schmecke Wut, wie Salz von den Lippen einer Frau, die zu oft tötete, um zu vergessen, und jeden Tod in ihren Augen trägt. Dein Mund eine sich schneidende Orchidee. Eines Tages wirst du in mein Land kommen und wir kämpfen Seite an Seite. Schlüssel klirren in angelehnter Türe, drohend, das, was immer kommt, hierher gehört. Ich greife nach deiner Süße, doch die Stille zerbirst wie ein schwangerer Bauch. In mein Gesicht erbricht sich das niemals. Mahatma Tisi wendet sich ab von dem Tuch, das ihre Schwiegertöchter färben. Der Säugling speit ihre Brustmilch aus. Sie reicht ihn halb schlafend seiner Schwester, rüstet sich wieder zum Krieg, wissend, die Männer folgen. Im verschwommenen Maseru-Zwielicht, rasch, trüb, lebhaft, entwirft sie den Schlachtplan für morgen. Träumt von Durban, zuweilen vernimmt sie das bittere Licht der Strandkiesel, die dem Meere zueilen.
Ungagana ni, ungango chani, ungagana.
von Audre Lorde sind bis heute 4 Bücher auf Deutsch erschienen. Macht und Sinnlichkeit, Krebstagebuch, Zami, eine Mythobiografie und kürzlich Lichtflut. Daraus stammen auch die Gedichte, die wir gehört haben. Dagmar Schulze vom Orlando Frau Verlag, der all die Bücher herausgegeben hat, erzählt uns jetzt, wie es zu einer Zusammenarbeit zwischen ihnen und Audre Lorde gekommen ist. Und was auch sehr interessant ist, wie sich um diese Zusammenarbeit eine ganze Reihe von anderen politischen Aktivitäten angefangen haben zu entwickeln.
Ich habe Audre zum ersten Mal in Kopenhagen bei der Weltfrauenkonferenz gehört, bei einer Lesung. Und war zu der Zeit an der Freien Universität Berlin Assistenzprofessorin und hatte die Möglichkeit, Gastprofessorinnen vorzuschlagen und einzuladen. Und habe sie damals gefragt, ob sie Interesse hätte, hier nach Berlin zu kommen.
Ja.
Dann habe ich Audre wieder gehört, zusammen mit Adrienne Rich bei der National Women's Studies Association in 1981. Mhm. Und da haben sie beide die Hauptansprachen gegeben und Audre's ist auch in dem Band mit drin. Das ist der Artikel über den Nutzen des Ärgers. Und zu dem Zeitpunkt wurde mir ganz klar, dass in der deutschen Frauenbewegung die Diskussion über Rassismus und Antisemitismus so gut wie gar nicht stattgefunden hatte und die Wichtigkeit, dass endlich in die Frauenbewegung reinzubringen. Ich hatte dann vor, nur ein kleines Bändchen zu machen mit den beiden Reden und vielleicht einigen anderen Texten und daraus ist Macht und Sinnlichkeit entstanden. Und gleichzeitig habe ich mich weiter darum bemüht, Audre nach Berlin zu bringen als Gastprofessorin, was dann 1984 gelungen ist. Und während ihres Besuchs 1984 hat sich dann ein weiteres Projekt des Verlages ergeben, weil einige afrodeutsche Frauen zu den Seminaren von Audre kamen und ich sprach mit ihr darüber, ob sie ein weiteres Buch bei uns veröffentlichen möchte und ob wir etwas zusammen mit den afrodeutschen Frauen machen könnten. Und sie sagt, also wenn, dann will sie überhaupt, würde sie gerne etwas machen, was in Zusammenarbeit mit Afrodeutschen wäre. Und daraus entstand dann Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Das Buch wurde nach zweijähriger Arbeit 1986 veröffentlicht. In der Zwischenzeit hat Macht und Sinnlichkeit also auch in Deutschland, denke ich, dazu beigetragen, dass sehr unterschiedliche Frauengruppen die Texte diskutiert haben und bewusster mit der Frage von Rassismus umgegangen sind. Ja. Zum Beispiel in der Friedensbewegung war es ein Buch, was im Hunsrück bei den Widerstandsgruppen sehr viel diskutiert wurde. Und Farbe bekennen hat dazu beigetragen, dass sich eine afrodeutsche Bewegung in der Bundesrepublik gebildet hat. Inzwischen gibt es eine nationale Organisation, die im vorigen Jahr ihr erstes Treffen in Berlin hatte und eine ganze Reihe von regionalen Gruppen in verschiedenen Städten, Gruppen von Frauen und Männern. Es gibt auch eine lesbische Frauengruppe. Inzwischen gibt es zwei Zeitungen, eine von der Frauengruppe, eine von den afrodeutschen Frauen und Männern. Und Audre's Besuche haben dann auch immer wieder einen Kontakt hergestellt zwischen afrikanischen Amerikanern und deutschen Schwarzen. Und das ist eine Arbeit, die für uns im Verlag, also eine ganz zentrale Arbeit ist und wo wir auch denken, dass wir bisher der einzige Verlag sind, der sich mit diesem Bereich eingehend befasst hat und es ist für uns, also auch für die Zukunft weiter richtunggebend. Also aus der Überzeugung heraus, dass wenn wir als Frauenbewegung in einer sinnvollen Weise überleben wollen und nicht nur irgendwie integriert werden von den dominanten Kräften, dann ist es ganz ausschlaggebend, dass wir mit Frauen in anderen Teilen der Welt eine Zusammenarbeit aufbauen, die auch den Integrations- und den den uns entmachtenden Versuchen, ja, etwas entgegensetzt. Ja.
Aufhören wollen wir das Porträt über Audrey Lorde mit einem Gedicht von ihr. Ruf heisst es. Und es geht um die Regenbogenschlange. Das ist eine Aido, das ist eine Göttin von der Yoruba.
Ruf. Heilig Geist, Frau, deines Namens beraubt, Regenbogenschlange, deren Gesichter vergessen, Mutter, löse meine Zunge oder ziere mich mit leichterer Bürde. Haidowedo wird kommen. Auf abgenutzten Küchenstühlen und Tischen setzen wir unsere Waffen zusammen. Fetzen verschiedener Geschichten lassen uns keinen Altar zertrümmern. Sie, die im Kapitol Toiletten schrubbt, lauschend, ist deiner Schwester jüngste Tochter, der schwieligen Harriet Gesalbte. Du bist nicht ohne Ehre gewesen. Selbst die junge Guerilla hat gewählt. Schreit, als sie feuert ins Dickicht, Aido-Wedo wird kommen. Ich schrieb deinen Namen auf meine Wange, träumte deine Augen, meine Epiphanie werde Fleisch, uralte Göttin, hör mich eintreten. Ich habe deine Anbetung nicht vergessen. Noch meine Schwestern, noch die Söhne meiner Töchter. Meine Kinder suchen nach deinem Zeichen in ihren Mühen und sagen, Aido-Wedo wird kommen. Ich bin eine schwarze Frau. Umkehrend formt mein Mund deinen Namen als Losung durch Verführung, Selbstschlachtung und ich glaube an die Heiliggeist Mutter. An deine Flammen jenseits unseres Sehens. Wehendes Licht durch die Finger der Frauen, duldend, kämpfend, deines Namens manchmal entäußert, wählen wir nicht all unsere Rituale. Tandi Modise, Geflügelte von Soweto, brachte Feuer im Rohr eines Mörsers und verbreitete aus der Gefängniszelle das Wort, flüsternd. Aido-Wedo wird kommen. Regenbogenschlange darf nicht gehen, ungenannt. Ich opferte die Sicherheit der Trennung, besang die Windungen der Macht und was die Räume erfüllt, ehe Macht sich bläht oder verfängt in begehrten Nebensächlichkeiten. Ich bin eine schwarze Frau, entblößt und betend. Mein ganzes Leben war ein Altar, wert seines Endes, und ich sag, Aido-Wedo wird kommen. Sei ich ein Unkraut im Garten der Frauen, die ich liebte, und die noch gefangen sind in ihrer Zeit. Doch selbst sie schreien, wie sie brennendes Gold ziehen von ihrer Haut. Aido-Wedo wird kommen. Wir lernen auswendig, was man nie gelehrt. Ihr seid mir gegeben, Feuerzüngige, euer Sebulisa Mavua Frekete. Und nun betrauern wir unsere Schwestern, die an falsche Schweigen des Schmerzes verloren, an Härte und Beile und Niederkunft, und wir rufen Rosa Parks und Fanny Lou Hamer, Asata Shakur und Ya Asanteva. Meine Mutter und Winnie Mandela singen in meiner Kehle. Sprachrohr heiliger Geister, ein ehernes Schweigen gebrochen. Ido Widow, sie ruft, eure Töchter sind ernannt und empfangen. Mutter, löse meine Zunge oder ziere mich mit leichterer Bürde. Ido Widow wird kommen, Ido Widow wird kommen, Ido Widow wird kommen.
Oh. Holy Ghost woman, stolen out of your name, rainbow serpent whose faces have been forgotten, mother, loosen my tongue or adorn me with a lighter burden. Ido Widow is coming. On worn kitchen stools and tables, we are piecing our weapons together, scraps of different histories. Do not let us shatter any altar. She who scrubs the Capitol toilets, listening, is your sister's youngest daughter. Gnarled Harriet's anointed. You have not been without honor. Even the young gorilla has chosen, yells as she fires into the thicket. Ido Widow is coming. I have written your name on my cheekbones, dreamed your eyes, flesh my epiphany. Most ancient goddesses, hear me, enter. I have not forgotten your worship, nor my sisters, nor the sons of my daughters. My children watch for your print in their labor, and they say, Ido Widow is coming. I am a black woman turning, mouthing your name as a password through seductions, self-slaughter. And I believe in the Holy Ghost, Mother, in your flames beyond our vision, blown light through the fingers of women, enduring, warring, sometimes outside your name. We do not choose all our rituals. Tandi Modisi, wind girl of Soweto, brought fire back home in the snoot of a mortar, passes the word from her prison cell, whispering, Ido Widow is coming. Ido Widow is coming. Rainbow serpent who must not go unspoken, I have offered up the safety of separations, sung the spirals of power and what fills the spaces before power unfolds or flounders in desirable non-essentials. I am a black woman stripped down and praying. My whole life has been an altar worth its ending. And I say, Ido Widow is coming. I may be a weed in the a garden of women I have loved who are still trapped in their season. But even they shriek as they rip the burning gold from their skins. Aidahuido is coming. We are learning by heart what has never been taught. You are my given. Oya Sevolisa, Mahu Africati. And now we are mourning our sisters, lost to the false hush of sorrow, to hardness and hatchets and childbirth. And now we are shouting, Rosa Parks and Fannie Lou Hamer, Asata Shakur, Ya Asantewaa, my mother, and Winnie Mandela are singing. In my throat, the Holy Ghost's linguists, one iron silence broken. Aidahuido is calling, calling. Your daughters are named and conceiving. Mother, loosen my tongue or adorn me with a lighter burden. Aidahuido is coming. Aidahuido is coming. Aidahuido is coming.
Ihr habt gehört, ein Porträt über Audre Lorde. Ihr habt gehört, Audre Lorde, Dagmar Schulze, Verlegerin von ihren Büchern im Orlando Frauenverlag. Die deutschen Übersetzungen von den Texten hat Corinna Bünger gelesen. Die Texte sind aus dem Buch «Lichtflut», das dieses Jahr beim Orlando Verlag herausgekommen ist. Die Musik ist von Miriam Makeba. Und ich bin Akiko.